Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Jenseits von Eden finden Reisende immer noch genügend Paradies für einen Traumurlaub. Aber sie entdecken auch die reale, spannende Welt der Malediven. Unser Reporter reiste zu den Inseln im Indischen Ozean, auf denen die Einheimischen leben, in Nachbarschaft zu den Luxusresorts. Hören Sie eine Reportage von Wolfgang Röhrl aus dem Dezember von Geo Saison. Es liest Matthias Unger.
Etwas Oropax kann im Paradies nicht schaden. Auch auf einer Trauminsel krakeelen manchmal freche Krähen, wo man Wellen mit biblischer Wucht ans Riff. Nachts hämmert ein Tropenguss gegen das Bungalowdach, als fordere er Einlass. Und gegen 5 Uhr morgens kann es passieren, dass der Reisende senkrecht im Bett steht. Wenn er Pech hat, ist auf sein Zimmerfenster ein Lautsprechertrichter gerichtet, aus dem der Ruf des Muezzin scheppert. In Disco-Lautstärke. Ein Muezzin? Seit wann beschallt ein islamischer Vorbeter maledivische Inselresorts, deren Gäste ein Heidengeld für himmlische Ruhe hinblättern? Es verhält sich so. Wir befinden uns eben nicht auf einer der 90 Touristeninseln, die in den Prospekten immer überirdisch schön wirken, fast menschenfrei, sondern auf einer der Inhabited Islands. Dort leben die Malediver. Ihre Religion ist der Islam und nur der Islam. Das ist Gesetz. Seit ein paar Jahren erlaubt die Regierung Ausländern, was im Staat der 1190 Inseln und 26 Atolle lange Tabu war: Urlaub in der Wirklichkeit. Wir sind nach Malé geflogen, auf die bis an die Wasserkante mit Hochhäusern zugestellte Hauptinsel der Malediven. Vom Vilingili Pier aus tuckert die staatliche Fähre Rantari 3/4 Stunden lang gen Süden nach Mafushi im Kafu-Atoll. Die Strecke kostet 20 Rufia, gut 1 Euro. Wir hätten auch ein Speedboat nehmen können, wie die Urlauber, die eine Resortinsel gebucht haben. Aber ein Speedboat ist viel teurer und höchstens der halbe Spaß. Während unsere Fähre gemächlich durch türkisfarbene und stahlblaue Fluten pflügt, ziehen vor den Augen Inseln mit kalkweißen Stränden vorbei. Palmen stehen von ihnen ab wie ungebärdige Haarbüschel. Es riecht und schmeckt nach Salz und Meer. Gelegentlich kriegen wir Giftspritze ab. Auf den hölzernen Bänken der Fähre hockt eine Handvoll Anzugträger, Geschäftsleute oder Beamte. Ferner ein übermütiger Haufen junger Männer in T-Shirts, auf der Nase verspiegelte Sonnenbrillen. Sie haben dieses elegante Kopfwackeln drauf, den Indian Headshake, der auch eine Bejahung ausdrücken kann. Der indische Einfluss ist nicht zu übersehen. Die ersten Siedler der Inseln stammten wohl von dort und von Sri Lanka. Die Schiffsmitte wird von Frauen aller Altersstufen okkupiert. Die Kopftücher und Hijabs reichen von rabenschwarz bis regenbogenbunt. Fast alle Passagiere, mit Ausnahme der etwa Dutzend Touristen, sind mit ihren koreanischen Smartphones beschäftigt. Kommt uns vor, als würden wir durch das Atoll Samsung kreuzen. Am langen Kai von Mafushi warten Abholer mit Gepäckkarren, Schilder von Herbergen hochhaltend. Die Insel gilt unter Reisenden als die Khao San Road der Malediven, Anspielung auf Bangkoks Traveller-Kiez. Tatsächlich sind auf dem überschaubaren Flecken, in knapp 1 Stunde hat man ihn umwandert, mittlerweile mehr als 30 Guesthouses versammelt. Sogar ein paar richtige Hotels mit Restaurants, Klimaanlagen und Swimmingpools. Es gibt Tauchbasen und Surfshops, Andenkenläden und Agenturen, die Schnorcheltouren, Delfinsafaris, Angelfahrten oder Ausflüge zu unbewohnten Inselchen verkaufen. Dasselbe tropenfischbunte Maledivenprogramm, welches auch die Resorts auf den Touristeninseln anbieten, allerdings zu happigeren Tarifen. Nur baden? Das wäre im Reich der Atolle ein Frevel. Man muss ja nicht gleich eine Pressluftflasche schultern, um in die Unterwasserwelt einzutauchen. Aber Schwimmen mit Maske, Schnorchel und Flossen ist das Mindeste auf den Malediven. Wir lassen uns zu einer schattenlosen, spärlich bewachsenen Sandbank bringen. Ein Archetyp wie aus den alten Inselwitzen, wo Gestrandete vor einer Fischgräte hocken. Wir schnorcheln rund um die Bank, lassen uns im auftriebgebenden Salzwasser von der leichten Strömung schwerelos über Korallengärten tragen. Grimmig dreinschauende Zackenbarsche, schnittige Barracuda, Skorpionfische, deren Stacheln angeblich höllische Schmerzen bereiten. Picasso-Drückerfische, die ihrem Namensgeber alle Ehre machen. Ein Aquarium, das sich auch uns gemeinen Schnorchlern sofort erschließt. Die Riffhaie tun Menschen nichts, sagt jedenfalls der Skipper. Und das Abendprogramm? Um 9:30, es ist längst dunkel, verglimmt das gesellschaftliche Leben auf Mafushi allmählich. Zwei Japaner büffeln noch in Maheds penibel aufgeräumtem Dive Center, Theorie für den Open-Water-Tauchschein. In der luftigen Mehrzweckhalle am Hafen läuft auf dem Großbildfernseher eine Parlamentsdebatte. Ein paar dösende Männer genießen die Meeresbrise. Aus einem Tankwagenschlauch wird Benzin direkt in Kanister und Mopeds gefüllt. Am sogenannten Bikini Beach, wo Bastmatten einheimische Blicke auf blanke Ausländerhaut verstellen, genießt ein italienisches Paar unter zerzausten Palmen die Nachspeise seines Candlelight-Dinners. Unser romantisches Angebot, erklärt der Kellner des Kani Beach Hotels, der die beiden versorgt. Er hat jede Menge Teelichter aufgestellt, dazu einen Hai in den Sand modelliert. Die sind ganz wild auf Haie. Wir flanieren durch die feuchtwarme Ereignislosigkeit einer Mafushi-Nacht. Man kann diese Insel, wie manch andere der Malediven, grob in drei Zonen unterteilen. Parallel zur Hafenmole verläuft ihre Schokoladenseite, eine breite Sandpromenade, gesäumt von den besseren Unterkünften und einigen Lokalen. Das Wohnquartier der 2700 Insulaner bildet den breiten Mittelpart von Mafushi. Nette kleine, aufgeräumte Gassen, Bungalows, Bäume, grüne Gärtchen. Davor sitzen die Bewohner in Eisengestellen und tratschen. Die Gestelle sehen höllisch unbequem aus, sind aber sehr kommod, dank eingehängter Netze. Wir grüßen und werden gegrüßt. Die Frauen sehen uns offen ins Gesicht. Saudi-Arabien ist es hier nicht, noch nicht. Ab und zu überholen wir eine Gestalt im schwarzen Chador. Gemessenen Schritts ihres Weges wandelnd, Blick aufs Smartphone. Der dritte Inselteil ist die Ekelzone. Hier liegt der Müll, der bei günstigem Wind abgefackelt wird. Hier dröhnt der Generator, hier müffelt die Kläranlage. Seltsamerweise steht hier auch die Moschee. In ihrer Nähe das Gefängnis, wo ein politischer Gefangener von Rang sitzt. Mohammed Nasheed war von 2008 bis 2012 Präsident der Malediven. Weil sein Kurs für die religiösen Hardliner des Landes zu liberal war, ließ man ihn unter einem Vorwand anklagen, sagen Regimekritiker. Für Amnesty International war der Prozess eine Farce. Dass Nasheed ausgerechnet hier einsitzt, ist eine bittere Pointe. Denn er war es, der den Tourismus auf den Local Islands offiziell erlaubte. Mafushi war das Pilotprojekt. Uns zieht es zum Gegenteil. Fulidao, 2 Fährstunden weiter südlich, ist so etwas wie die Halikhoge des Wafu-Atolls. Ziemlich abgelegen, 400 Einwohner, 2 Gästehäuser mit zusammen 8 Zimmern, 2 Imbissstuben, 1 Terrassenlokal. Das Andocken der Fähre eine Riesenaktion. Wir brauchen dringend eine neue Mole, meint der demokratisch gewählte Inselvorsteher. Er trägt, trotz der Hitze, ein weinrotes Hemd, eine schwarze lange Hose und dunkle Straßenschuhe. Würde verlangt einen gewissen Dresscode. Die in Malé, klagt der Inselchef, wollen uns für die Mole einfach kein Geld geben. Ansonsten gibt es aus Fulidao alles, was ein Insulanerherz begehrt. Krankenstation, Apotheke, Schule, Computerschulungsraum für Kinder, Moschee. Läden wie der Hammerhead Shop führen Bananen, Glühbirnen, Trennscheiben, sogar Magnum-Eis. Auch Coca-Cola, made in Maldives, gebraut mit entsalzenem Meerwasser. Schmeckt wie überall auf der Welt. Am Strand steht eine Bühne für Festivitäten, wo die lokale Tanzgruppe ab und zu Stimmung macht. Keine Autos, nicht einmal Mopeds. Am Ende der schachbrettartig angelegten Gassen sieht man immer Himmel, Meer und die Brandungsstreifen am Riff, das die Insel umgibt. Die Strände blendend weiß, das Wasser wie flüssige Jade. Im Norden, 5 Minuten vom Anleger entfernt, raschelt eine fotogene Palmengruppe im Wind. Leicht zum Wasser geneigt stehen sie da, die Urlaubsikonen, denjenigen erquickend, der sich in ihren Schatten legt. Dort, wo die Palmengruppe wurzelt, kriegt der Traum freilich eins auf die Mütze. Da türmt sich Zivilisationsmüll, Camel-Schachteln, Cola-Flaschen, ausgelatschte Flipflops. Hier Fototapete, dort rostende Fässer und Plastiktüten. Vor allem das Plastik ist die Geißel der bewohnten Inseln. Irgendwie verwirrend, denn der organische Abfall wird auf Fulidao mit Inbrunst geräumt. Das Harken scheint eine Obsession der Insulaner zu sein. Auf der üppig, mancherorts gar dschungelartig bewachsenen Insel regnet es Laub. Jeden Vormittag vernimmt der Spaziergänger das leise Scharren von ungezählten Rechen, die welkes Blattwerk kehren. Natürlich ganz ohne Hektik. kommt einem das Leben schon auf Mafushi sehr gemächlich vor. Auf Fulido hat es noch 2 Gänge runtergeschaltet. Und was bitte tun Fremde auf einem Eiland, das sie in 45 Minuten ohne Hast umrunden können? Kulinarische Erlebnisse sind rar. Der Fisch auf dem Teller ist meist vom Stamme Thun und nicht immer saftig. Ein Museum gibt es nicht. Die Moschee nur für Muslime. Ein Strandlokal, wo man am späten Nachmittag den Sundowner nehmen könnte, haha. Haben wir es schon erwähnt, auf den Inseln der Einheimischen herrscht striktes Alkoholverbot. Wir gehen die Sache affirmativ an. Auch unsere Leber hat das Recht auf Urlaub, oder? Wir haben uns über booking.com in Khalids schlichtem Gästehaus am Dorfrand einquartiert. $50 pro Nacht. Die Zimmer sind mit Bad, Klimaanlagen und Deckenventilatoren ausgestattet. Khalid, 31 Jahre alt, war Fischer, wie viele auf der Insel. Ein mühsamer Job. Man muss bis Malé schippern, um gute Preise für Thunfisch zu erzielen. Und dann die Stürme. Kleine Boote hängen da oft tagelang im Hafen fest. Deshalb hat er umgesattelt und sein Elternhaus für Touris aufgemöbelt. Khalids Frau, die 4-jährige Tochter und den 8-jährigen Sohn sehen wir nur auf dem Display seines Smartphones. Sie leben auf einem anderen Atoll. Warum, kriegen wir nicht heraus. Bei der Frage mauert er und guckt auf sein Display, als wäre gerade eine dringende Mail gekommen. Sie ist gut gebucht, seine Rocky-Docky-Herberge. Auch Vanessa und Thomas aus dem Spessart wollten das ganz einfache Inselglück. 7 Tage Fulido mit Vollpension. Auf einer Insel, wo sich alle wie in Zeitlupe bewegen, selbst die Kinder, wenn sie mit kleinen Kokosnüssen Fußball spielen. Wo sich die Abendunterhaltung darin erschöpft, jungen Männern zuzuschauen, die an der Mole die Rochen mit Fischresten füttern. Genauso etwas haben die beiden gesucht. Thomas, Ingenieur, wird bald einen Schritt auf der Karriereleiter machen. Vorher will er ganz tief durchatmen. Vanessa hat einen Hausbau hinter sich. Sie haben einen Haufen Bücher mitgeschleppt, lesen, reden, jeden Tag an einem anderen Strand liegen. Hakenschlagende Fischschwärme durchschnorcheln, als würde der Mensch hier, so nahe dem Äquator, zum amphibischen Wesen. Bootstouren mit Fischern, um 10 Uhr in die Falle. Wir fühlen uns total entschleunigt, sagt Vanessa und strahlt. Auf Fulido käme sogar ein Investmentbanker aus der Wall Street mal richtig runter. Aber so einer fliegt natürlich auf das Four Seasons mit dem Wasserflugzeug. Das Hotel Resort steht auf Kuda Hurra, eine halbe Speedboatstunde vom Flughafen Malé. Der Ableger der Luxushotelkette bildet die sündhaft teure, obszön verschwenderische und märchenhaft perfekte Gegenwelt zu den Inseln der Einheimischen. Man muss sie gesehen haben, diese 5-Sterne-Provokation, die auf Stelzen im klaren Wasser stehenden, schilfgedeckten Bungalows, die Infinity-Pools, die winddurchfluteten Lounges, Bars, Restaurants. Die vorgelagerte Spa-Insel, auf die der Gast mit einem stilisierten Traditionskahn transferiert wird. Sogar die Uhren ticken hier exklusiv. Sie sind eine Stunde vorgestellt, damit die Gäste es abends länger hell haben. Ein Zimmer kostet zwischen 1.200 und $12.000 pro Nacht. Dafür werden die Bewohner der 96 Bungalows von früh bis spät betütert, von 375 Bediensteten aus zig Nationen. Mohammed Nafis war mal einer von ihnen. 8 Jahre lang hat er im Four Seasons gearbeitet. Jetzt werkelt er auf Hurra, der durch einen Wasserstreifen getrennten Schwesterninsel von Kuda Hurra, an seiner Pension Seashine. In der kann man für einen Bruchteil übernachten. Irgendwann wurde mir klar, dass ich nicht ewig Angestellter bleiben wollte, sagt Mohammed. Er hat schwarze Locken und blitzende Zähne. Ein Frauentyp, mit seinen 33 Jahren schon viel rumgekommen. Hat im nahen Club Med für dürftigen Lohn gekellnert, als Taxifahrer in Malé gutes Geld verdient, dann wieder auf der Werft malocht und in der Thunfischfabrik. Er war ein unsteter Geselle, bis seine Frau Diana und die 3 Kinder ihn halbwegs zähmten. Mohammed ist zum Guten aus den Diensten des Luxushotels geschieden. Er sagt, Gott hat mir den Weg gewiesen und das Four Seasons hat mein Leben verändert. Nicht nur seines. Ganz Hurra lebt von der Nachbarschaft zur reichen Schwesterinsel. Deren Personal wohnt fast komplett auf Hurra. Ja, sogar aus dem Big-Business-Tourismus der transnationalen Hotelketten sickert ein bisschen was zu denen da unten durch. Bei Dunkelheit wirkt das ungleiche Inselduo, als gehöre es zusammen. Aber der starke Scheinwerfer, der die schmale Meerespassage zwischen beiden Inseln ausleuchtet, markiert die Grenze. Hier nisten die Arbeitsbienen, dort die Königinnen. Hüben enden die Zimmerraten bei 100 Dollar, drüben fangen sie bei 1000 Dollar an. Nachts fegt der große Gleichmacher über die Zwillingsinseln. Ein später Monsunsturm spielt sich auf, als wollte er sämtliche Palmen rasieren. Der Regen so heftig, dass seine Fäden eine Sichtblende herunterlassen. Auf dem Dach trommelt es, als randalierte eine Horde Affen. Man muss es einfach aussitzen, das Monster. Am besten mit der Bettdecke überm Kopf. Am nächsten Morgen sind die Palmen noch da. Ein blauer Himmel grient durch Wolkentürme, als wolle er sagen, sorry. Und wer ein Fernglas und etwas Glück hat, kann vom Strand aus das Flossenspiel der Delfine beobachten. Auf Hurra wie auf Kuda-Hurra. Manche Dinge auf den Malediven sind eben doch klassenlos.
Geo Audio. Hören und Reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.